Das ist Runtime, der Podcast, der nur läuft, wenn du rennst. Mit Viktor Rödlin und Marc Jäcki. Präsentiert von Ochsnersport.
Du bist schon wieder am Laufen. Sehr schön, gratuliere. Wir reden heute über das Thema Gesundheit. Ein riesengroßes Thema, darum machen wir es ja, den ganzen Laufsport. Und da gibt es natürlich auch vielleicht die eine oder andere Verletzung. Übrigens nicht vergessen, die ganze Folge durchhören. Das heisst, die ganze Folge durchrennen, weil immer am Schluss gibt es von Ochsensport einen Gutschein freigeschaltet, aber eben, dann musst du durchrennen. Victor, Hand aufs Herz. Das, was du gemacht hast, das ist nicht gesund, oder?
Ja, das ist wirklich nicht gesund. Und ich glaube, da darf man auch dazu stehen. Also Spitzensport, Marathon auf dem Niveau, wie ich das gemacht habe, das sind wirklich Grenzerfahrungen, da muss man Grenzen verschieben und da muss man auch über Grenzen gehen, wenn man will, halt auch dann so erfolgreich sein. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass du nach so Grenzüberschreitung, also wenn du eben halt mal wirklich so viele Kilometer gemacht hast und dann den Marathon gemacht hast und auch eine gewisse Zerstörung im Körper angetan hast, dass man da immer wieder Zeit zum Regenerieren ist. Und ich glaube, dort ist Kunst. Und da machen viele halt dann auch etwas falsch, eigentlich nach dem Marathon oder eben nach der höchsten Belastung.
Ich habe mal irgendwo ein Interview mit dir gelesen, das ist schon ewig her. Und dort ist gestanden, du hättest nach so einem Marathon Wert wie nach einem mittelschweren Unfall. Das hat mich so beeindruckt. Das ist ja wahnsinnig. Warum tut man sich das so?
Ja, also ich habe mal wirklich auch ein bisschen aus meinem beruflichen Hintergrund, ich bin Physiotherapeut, hat es mich mal Wunder genommen, was zerstöre ich eigentlich wirklich an meinem Körper, und habe dann nach einem Marathon so eine Ganzkörperaufnahme gemacht, wo man eigentlich mal die Knochen angeschaut hat. Und dann hat man eigentlich gesehen, wo überall so kleine Bruchlinien gegeben hat im Körper. Und das sind dann sogenannte Vorstufen von sogenannten Ermüdungsfrakturen. Also daraus könnten wirklich Brüche entstehen. Und das ist wirklich eindrücklich. Ich meine, dann nimmt man ja nach 42 Kilometern auf Asphalt rennen, dass in den Füßenhaufen so Bruchlinien sind. Das hat es natürlich gehabt. Aber es hat zum Beispiel auch im Oberschenkelknochen, also eigentlich einer der stärksten Knochen vom menschlichen Körper, im Becken und im Rücken so Ermüdungsfrakturen oder Vorzeichen von Ermüdungsfrakturen gehabt. Und das zeigt halt wirklich, dass eigentlich so die Dauerbelastung gerade auf Asphalt einfach gerade ein bisschen too much ist und darum es wirklich eine Pause braucht. Und man weiss halt, so Knochenbrüche brauchen ja irgendwie 8 Wochen Verteilung, und darum habe ich zum Beispiel jetzt nach meinen Marathons immer konsequent 3 Wochen gar nichts gemacht, also no sports, und dann 3 Wochen nochmal alternativ trainiert, also dann wieder auf bewegen, aber ohne Schläge.
Du stehst gerade, also du hast dich nicht kaputt gemacht, aber mir ist sich das bewusst. Also Blut im Urin, habe ich auch gelesen in diesem Interview.
Ja,
also
das,
Wahnsinn!
Das tönt aber schlimmer, als es ist. Das ist eigentlich das Blut im Urin, das ist vielleicht dir auch schon mal passiert, wenn du längere Strecke gelaufen bist, wenn du jetzt gerade am Joggen bist, musst du also nicht Angst haben, wenn du mal Blut im Urin hast. Das ist wirklich...
Ich werde mir immer einen grandes Salat gegessen.
Ja, das könnte auch der Grund sein. Nein, es ist eigentlich ganz einfach. Durch die Schläge an den Füßen treten wirklich so ein bisschen Blutblättchen aus, und das tut sich nachher eigentlich dann zurückstoffwechseln in Urin. Das wird dann als verdächter Urin. Aber es ist eigentlich wirklich nur eigentlich von den Schlägen, von den Füßen. Es ist nicht irgendwie, dass sie in der Niere einblüten tut von den Schlägen. Es ist also eigentlich völlig ungefährlich. Aber aus Spitzensportler hat man ja immer zur Dopingkontrolle müssen im Ziel. Und ich bin also wirklich das erste Mal nach einem Marathon dann aufgeklüpft, wenn dann so in den Becher rein ein bisschen ist und es einfach rot ist. da haben wir gerade kurze Momente natürlich auch gerade so ein bisschen das Herzklopfen bekommen.
Wir laufen, weil wir gesünder werden wollen. Und als Spitzensportler ist man sich bewusst, und du sowieso mit deinen Fachkenntnissen, dass es eben nicht so wahnsinnig gesund ist. Was ist denn da die Motivation, es trotzdem zu machen? Also spätestens bei Blut im Urin und Rissen in den Knochen würde ich sage, du, wahrscheinlich ist es das nicht.
Die Frage ist so ein bisschen grundsätzlich, was ist der Mensch? Und ich glaube, der Mensch neigt dazu, immer ein bisschen Sachen zu versuchen, die vielleicht eben nicht normal sind. Wir sind so ein bisschen, manchmal so ein bisschen gemacht, um ein bisschen Grenzerfahrungen zu machen. Sicher nicht jeder. Aber ich glaube, viele haben einfach so ein bisschen den Reiz, mal so ein bisschen die Grenzen auszuloten. Und das macht es, glaube ich, uns. Ich glaube, Langeweile und Erforderung macht halt wirklich das Leben langweilig. Man hat wirklich keine Lust mehr zum Leben. Und wenn man halt Herausforderungen sich stellt oder halt sich irgendein Ziel setzt, das man vielleicht halt nicht erreicht, dann macht es eigentlich wirklich das Leben dann halt auch wirklich spannend. Und die Grenzerfahrungen sind schlussendlich dort, wo man am intensivsten lebt. Das werden ja immer wieder erzählt von Leuten, die vielleicht irgendwie in eine Grenzsituation kommen, dass sie da halt sehr intensiv leben und sehr viel auch lernen für sich und für das Umfeld und für sich, für das Leben halt weiterzukommen.
Wenn mir irgendwie etwas wehtut, sofort Gedanken machen, aufhören. Weißt, also wir sind total natürlich, wir Hobby-Sportler sind natürlich total sensibilisiert, wenn irgendetwas wehtut. Oh ja, nicht weitermachen, es geht noch etwas Gröberes kaputt oder irgendwie so etwas. Die Spitzensportler, die hat man das Gefühl, lieben den Schmerz. Also gilt, Schmerz ist geil.
Ja, pain is temporary, glory stays forever. Also das ist wirklich so, der Schmerz ist wirklich nur im Moment und der Erfolg hast du ja für immer.
Aber der Körper sagt einem ja etwas, wenn der Schmerz kommt.
Ja, aber ich glaube, dort muss ich wirklich sagen, wir sind dort schon ein bisschen Wohlfühlgesellschaft geworden. Ich glaube, ich habe als Physiotherapeut manchmal recht plakativ meine Patientinnen und Patienten gesagt, hey, schaut, solange es weh tut, lebt es noch. Wenn es dann nicht mehr weh tut, hast du ein Problem, dann ist es abgestorben. Also, klar, Schmerzen sind da, um Grenzen aufzuzeigen, aber wenn es ein bisschen wehtut, heisst es noch nicht jetzt aufhören, sondern es zeigt einfach an, man kommt irgendwie in einen Grenzbereich. Und eben, Schmerz hat auch mit Leben zu tun. Also, ich weiß nicht, wie du das sagst, wenn du irgendwo an die Grenzen stoßt, ich glaube, du findest noch viel intensiver zu dir, als wenn du einfach immer so im Cannabis hockst und Bacardi Cola trinkst.
Ja, das stimmt. Aber wir merken natürlich schon, dass wir uns das nicht gewohnt sind, dass wir das nicht trainieren, so als Hobbyläufer. Du weißt einfach ganz genau, du hast ja auch nicht das Ziel, wie du, wenn du irgendwie an der Europameisterschaft mitmachst oder an Olympischen Spielen mitmachst. Das Ziel haben wir ja gar nicht. Also im Beruf ist es vielleicht etwas anderes. Da gehen wir vielleicht mehr an Grenzen oder auch mal drüber raus. Also von dort her kennen wir es. Aber die Grenzerfahrung im Sport bei Schmerz, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da bin ich ein Susi.
das ist auch okay. Ich glaube, man soll auch dann irgendwo den gesunden Menschenverstand immer wieder einschalten. Also ich sage immer wieder, GMV einfach nicht vergessen. Der Körper zeigt ihm eigentlich relativ gut an, wenn es irgendwo zu viel wird. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch in meiner Tätigkeit als Physiotherapeut mit sportlichen Menschen zu tun habe, wenn die sich dann irgendwie verletzen, dann ist eigentlich immer im Gespräch, in der Anamnese, wenn man herausfindet, wie es passiert, kommt eigentlich irgendwann der Satz, ja, eigentlich habe ich es gespürt, kurz davor, dass es eigentlich nicht mehr gut ist. Aber ich habe dann die Signale falsch deutet und dann hat es geklopft. Und ich glaube, dort ist glaube einfach Kunst, dass du dir musst so ein bisschen Strategie zurechtlegen, ein bisschen Spannen, ein bisschen ein Schmerz, das ist noch nicht das Problem. Aber irgendwo ja, muss einfach irgendwo dann so die Yellow Flags aufleuchten. Und das ist noch so ein guter Tipp, den man kann sagen kann. Also, Schmerzen nach dem Training, das ist normal. Und wenn man dann am Morgen aufsteht und Schmerzen immer noch hat, dann hat man, glaub, wirklich so ein bisschen, muss man glaub, langsam sich ein bisschen Gedanken machen. Und das hatte ich auch als Spitzensportler so gehabt. Aber klar, manchmal hat man auch bewusst sich in den Schmerz hineintrainiert. Also ich hatte manchmal nicht gute Morgen, gehabt, wenn ich aufgestanden bin. Und hatte aber gewusst, jetzt nur einen Tag oder noch ein Training mehr und dann kommt dort die Erholung.
Weil man den Körper als Spitzensportler natürlich extrem gut kennt. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wenn Spitzensportler sagt, und du hast es glaube ich auch gesagt, schon mehrmals, ich kenne meinen Körper so gut und so genau, ich weiss alles, was er mir sagen will. Bei uns ist das noch etwas schwierig. Ich habe gemerkt, wenn ich ein bisschen länger auf Läufe trainiert habe oder so, es kommt dann langsam, also all denen, die jetzt vielleicht angefangen haben mit dem Laufsport, kann ich also sagen, es kommt das Bewusstsein für den Körper, aber natürlich nie auf dieser Stufe, wie es ein Spitzensportler hat. Wie lernt man auf den Körper hören?
Versuchen, scheitern und wieder versuchen und es besser machen. Also ich glaube, du musst einfach lernen, die Zeichen deuten. Und manchmal ja, realisierst du dann im Nachhinein, was falsch gemacht hast. Und das ist wirklich ein ständiges Ausprobieren und immer dich noch besser und noch neuer kennenlernen. Und halt auch offen sein. Also eben der Körper zeigt es dir schon, aber wir haben wirklich verlernt, auf die Zeichen anzuhören.
Ich kann mich erinnern, ganz schlimme Schlagzeilen, dann, wo du die Lungenembolie gehabt hast, da haben wir wirklich alle zusammen, glaube ich, die ganze Nation zittert. Überlebt der Viktor Rötlin? Also die Schlagzeilen sind natürlich auch dementsprechend formuliert gewesen. Und da weiss ich noch genau, dass ich gedacht habe, eben voilà. Oder Spitzenmarathonläufer, genau, solches passiert eben dann. Aber da können wir glaube ich sagen, das hat nichts mit dem Spitzensport zu tun gehabt.
Ja, das ist 2009 passiert. Also eigentlich nach meinem erfolgreichsten Jahr 2008 bin ich in Kenia wieder in der Vorbereitung für den London Marathon. Und plötzlich hatte ich so wirklich wie ein Messer in der Brust gehabt, unglaubliche Schmerzen, kaum mehr können schnaufen. Ein paar Stunden später habe ich Blut gehustet und habe mir richtig Sorgen gemacht. Und ich bin dann auch in Kenia zu einem Arzt, der hat das gefunden, es sei nicht so schlimm, ich soll weiter trainieren. Ich habe mich aber wirklich entschieden, in die Schweiz zurückzukommen. Und dort ist natürlich dann schon so, sind die Schlagzeilen auch gewesen, eben, ja, Spitzensport, und da kommt natürlich sofort auch der Doping-Gedanke. Mhm. Lungenembolie, Thrombose, also irgendwie verklebtes Blut, und da denkt man natürlich auch an EPO zum Beispiel, ist damals so ein Thema gewesen. Das war recht schwierig gewesen für mich, weil ich selber habe immer klar gewusst, was ich gemacht habe. Und ich konnte immer in den Spiegel schauen, aber man kann es ja wie nicht beweisen. Und was dann quasi das Volk denkt, ist auch klar. Und dann liegst du nur auf der Intensivstation, hast einen Haufen Schläuche an dir. Also es war wirklich ein lebensbedrohlicher Zustand gewesen. Ich habe innerhalb von kürzester Zeit noch eine zweite Lungenembolie obendrauf gemacht und habe dann von den 5 Lungenkammern, die man hat, habe ich eigentlich, sind 3 weg gewesen. Und sterben tut man ja dann nicht eigentlich am Verschluss, sondern am Überdruck, den es ins Herz gibt. Und dann hast du noch so die Dopingvorwürfe und die Frage, ja, ist es wegen dem Sport? Also auch ein bisschen meine Eltern im Ohr, die nicht so immer den Sport super gefunden haben. Also wir können ja lernen, einen anständigen Beruf. Und du bist so am Kämpfen und gegen die Widerstände. Und ich mag mich noch wirklich erinnern, als ich auf der Intensivstation gelegen ist, wo plötzlich der Pfarrer kam.
Jetzt im Ernst? Also letzte Ölung?
Nicht letzte Ölung, aber einfach scheinbar ist das so, also ich habe das Kreuzchen bei katholisch gemacht irgendwann mal und zahle meine Kirchensteuer. Ich glaube, wir gehen jetzt nicht über den Glauben reden, aber scheinbar ist es einfach so, dass die Einsicht haben in die Akten, wer dort liegt. Und scheinbar ist gerade der Pfarrer halt von den Katholiken gerade im Spitalbesuch unterwegs und hat gefunden, ich gehe jetzt dem Viktor auch noch heute sagen. Und ich habe jetzt so dort realisiert, hey, die haben wirklich das Gefühl, ich muss jetzt da mit dem Pfarrer reden und ich bin nicht bereit gewesen für solche Gespräche. Und habe dort aber auch realisiert, dass es könnte zu Ende gehen und habe mir wirklich so ein bisschen überlegt, ja, was ist denn gut, was ist schlecht im Leben gewesen. Schlussendlich, und das ist echt das Schlimmste für mich jetzt an dieser Geschichte gewesen, ist, man hat ein halbes Jahr lang keine Antwort gehabt. Weil das Warum, warum ist das passiert? Ist es wegen dem Sport? Ich habe gewusst, es ist nicht wegen Doping, weil ich persönlich habe es gewusst, ich habe nicht irgendwelche Substanzen ausprobiert, das habe ich nicht beweisen, aber ich habe gleich nicht gewusst, ist es wegen, weil ich einfach zu hart trainiert habe, weil ich die Grenzen überschritten habe, weil ich irgendwo nicht quasi realisiert habe, dass jetzt einfach genug ist. Und ein halbes Jahr lang eigentlich nicht wissen, warum das passiert ist, das ist recht schwierig. Und es hat unglaublich viele Analysen und nur mal Blutröhrchen abnehmen, nur mal ins Labor schicken und so weiter braucht, bis wir dann wirklich einen Experten können sagen, was das Problem ist. Und das Verrückte, und das ist ja das, was dann irgendwie so unglaublich mir auch die Augen geöffnet hat, es war ein Gendefekt gewesen. Also ich habe
das Leben lang gehabt, also
seit Geburt, dass ich mir reinträgt. Ja, der macht, dass mein Blut verklebt. Also ich habe einen Protein-S-Mangel, das ist in mir drin. Das hat zum Beispiel noch zu gut, ich habe 2 Brüder, die sind blondhaarig, ich bin dunkel. Man hat immer ein bisschen geschmunzelt, dass ich etwas vom Pöstler bin. und mein Vater ist blondhaarig. Das Gute war, weil ich den Gendefekt hatte, hat man auch meine Familie durchgecheckt. Meine Brüder haben es nicht, mein Vater hat es. Also
okay.
Ich bin ganz sicher von meinem Vater, das habe ich dann auch noch herausgefunden. Und das ist wirklich halt etwas, was er mir jetzt halt mitgegeben hat. Und jetzt kann ich mit dem natürlich auch anders umgehen. Und das war für mich eine wichtige Antwort gewesen, dass es eben nicht wegen dem Sport ist.
Der Sport ist nicht schuld und auch nicht irgendwelche Substanzen sind schuld, sondern ja, ein Gendefekt. Und heute geht es dir gut.
Ja, es ist in dem Sinn so, ich kann mit dem gut leben. Das ist dieses Rucksäckchen, das du trägst. Du weißt, dass du in Situationen, wo du lange sitzen musst, aufpassen musst. Da kann man auch entsprechende Medikamente nehmen. Es ist auch diskutiert worden, dass zum Beispiel das Blut dauerhaft verdünnen würde. Aber das habe ich dann abgelehnt für mich persönlich, weil es hat ja auch noch Nebeneffekte, wenn man Blutverdünner nimmt, dass auch zum Beispiel Gefäßwände immer dünner werden. Also der Hirnschlag ist eigentlich auch schon, kannst du auch schon die Agenda schreiben, irgendwie 20 Jahre später. Ich kann gut mit dem umgehen. Es holt mir manchmal ein, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie im Flieger hocke und er hat Verspätung oder man kann nicht losfliegen und man ist einfach so eingesperrt, sodass das im Flieger sein will. Aber im Nachgang haben wir dann eigentlich so ein bisschen den Zusammenhang gefunden. Ich bin von Kenia an einen Halbmarathon auf Ras Al Khaimah und bin dann wieder zurückgeflogen. Und ich war sehr lange in der Economy-Klasse so ein eingeklemmt in einem Mittelsitz. Dass es etwas vom Sitzen dann der Ausschlag war. Und immer wenn ich lange muss sitzen, habe ich so ein bisschen, holt es mich so ein bisschen.
Eine Wahnsinnsgeschichte. Wir vergessen fast schnaufen. Das soll dir nicht passieren, du, wo du jetzt unterwegs bist. Darum gibt es jetzt ein Live-Coaching mit dem Viktor.
Viktor im Ohr. Dein persönliches Life-Coaching.
Ja, du bist ja am Rennen und ich möchte mal wirklich versuchen, die Schrittauslösung noch ein bisschen zu optimieren. Wir haben beim letzten Podcast haben wir die Fußgelenksarbeit zusammen angeschaut. Und du kannst jetzt einfach weiterrennen, ganz normal. Und jetzt versuch mal einfach ein bisschen übertrieben die Fersen zum Füdli rauf zu schlagen. Also wirklich so ein bisschen übertrieben anzufersen. Ja, und jetzt merkst du gerade, jetzt gehst du fast vorne raus, gell? Und jetzt tu mal die Frequenz erhöhen. Kannst du vielleicht einmal nur links oder nur rechts, wenn das noch nicht so gut geht. Oder dann wirklich alternierend links, rechts, links, rechts, links, rechts anfersen. Und wirklich mal übertrieben, noch ein bisschen die Frequenz steigern. Also richtig immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und jetzt auf 3, 2, 1, tu mal raus beschleunigen. Und jetzt hast du gemerkt, jetzt bist du fast vorne rausgekommen. Und genau das ist es. Du das übertriebene Anfersen lernst eigentlich wieder so ein bisschen den Vortrieb. Und das musst du jetzt einfach noch 2-3 Mal wiederholen. Und so zeigst du im Körper auf, was eigentlich so das Maximale wäre, was möglich wäre. Und dann kommst du wieder zurück in deine normale Jogging-Routine. Aber tu das ab und zu einbauen, einfach wirklich die Fersen zum Füdli schlagen, hohe Frequenz und daraus raus beschleunigen. Du wirst merken, du wirst noch wieder anders laufen und unterwegs sein.
Ja, so also ein probieren mitzumachen, ihr seid da nicht allein unterwegs. Weiterhin viel Spass kommen wir von den schweren Schäden, die wir vorher darüber geredet haben, zu unseren Hobbyläufer-Schäden. Wir haben es mehrmals erwähnt, Achillessehne ist wirklich die Achillessehne, kann man sagen, vom Läufer. Was ist das Problem?
Ja, es ist einfach ein unglaublicher Zug dort unten. Also die Achillessehne, die vielleicht jetzt gar keine Ahnung haben, wo das ist. Das ist wirklich die Sehne unten, wo an der Ferse angemacht ist. Und dann kommt eigentlich die ganze Wadenmuskulatur, die dran schreist. Und du kannst dir vorstellen, wenn du landest, hast du unglaubliche Belastung auf dieser Sehne. Und diese Sehne, wenn du mal ein Problem hast, bringst du sie fast nicht mehr weg, wenn du gerne joggst.
Also es wird schnell chronisch?
Es wird einfach unglaublich schnell chronisch. Und da gibt es so ein bisschen Trick, wenn du so ein bisschen präventiv, ein bisschen willst du dagegen ankämpfen oder weisst, ja, du könntest so ein bisschen Gefahr haben, nimmst du das alte Zahnbürstchen und wenn du irgendwie am Abend irgendwie im Fernsehen schaust, bist du einfach so ein bisschen links und rechts an dieser Achillessehne entlang streichen mit dem Zahnbürstchen. Das tut sich ein bisschen durch die Blutung anregen vom Gewebe rundherum. Und wenn du wirklich ein Problem ist, wenn es dir sofort ein bisschen weh machen, dann hilft, wenn du eine kleine Fersenerhöhung machst und die kostet 5 Franken. Kannst du dir vorstellen,
das ist für die Schuhe,
ist?
Oder was? Genau. Sohle?
Nein, sie kostet 5 Franken. Kannst du dir vorstellen, eine kleine Fersenerhöhung, die 5 Franken kostet.
Das Wattenbein, nein, keine Ahnung.
Dann nimmst du eine 5 lieber.
Genau. Und dann legst du die Schuhe rein, oder was?
Genau, du tust eigentlich quasi die Zwischensohle auflüpfen, legst den 5 lieber die hinterste in die Schuhe. Du tust die Zwischensohle wieder ab und dann hast du ja eine kleine Fersenerhöhung von einem guten Millimeter.
Ja.
Genau.
Einen, ja.
Und wichtig ist eben, dass sie hart ist. Also nicht irgendeinen weichen Fersenkeil kaufen und da reinlegen, weil weich ist nicht gut. Das haben wir auch schon mal diskutiert, dass dann eben die Fersen sich bewegt und die Achillessehne eigentlich seitwärts Belastungen gar nicht geben. Also leichte Fersenerhöhung. Und es gibt wirklich ganz viele Leute, die immer mit dem 5-Liber im Schuh unterwegs sind und das hat denen schon geholfen.
Genial.
Und im Notfall ist auch noch ein Batzen für irgendwo ein Bier zu trinken.
Wenn es schon langsam ein bisschen chronisch wird, habe ich dann ein massives Problem? Oder ist das gar nicht schlimm? Ich habe immer Angst vor einem Knall. Man hört immer, wenn die Achillessehne reisst, dann gibt es einen riesen Knall und den willst du wirklich nicht. Oder? Ist da die Läuferkarriere in Gefahr?
Ja, also ein Achillessehnenriss ist sicher nicht der Weg, wo wirklich der richtige ist, für quasi die grosse Läuferkarriere zu haben. Aber es gibt auch Athleten mit gerissener Achillessehne, die zurückgefunden haben. Ich glaube, dort ist auch wichtig, dass du auch so ein bisschen spezifisches Krafttraining machst, sogenanntes exzentrisches Krafttraining für die Wadenmuskulatur. Was heisst das? Beim Rennen hat man eigentlich nicht nur die Kraft vom Abstoß, also wenn du dich wegdrückst vom Boden, sondern auch die Kraft vom Landen. Also der Muskel kann auch kontrolliert loslassen und das nennt man Exzentrik. Und darum gibt es zum Beispiel Übungen, wo du spezifisch Landesachen trainierst. Und so kannst du zum Beispiel, vielleicht, wenn immer wieder ein Problem ist, hast du vielleicht ein Defizit bei dem und dort musst du probieren, einfach das aufzubauen und zu trainieren. Und wenn es wirklich immer wieder kommt, ja, dann musst du halt da mal wirklich zum Spezialist. Und meistens hilft dann einfach die Pause.
eben zu einer Achillessehne. Etwas anderes ist mir passiert, als ich mal mit ein paar Kollegen habe beschlossen, wir machen einen Halbmarathon zusammen. Dann weisst du, oh, jetzt gilt es ernst, jetzt musst du richtig trainieren. Und ich bin ein Mann, wir haben ja schon darüber geredet, ich bin natürlich in die Vollen, lieber jeden Tag und lieber noch am Abend auch noch einmal, als mit Pause einhalten. Und dann hat plötzlich mir die Gymbeine angefangen weh machen. Und dann habe ich eine Kollegin angerufen, die Marathon rennt, hobbymässig, und die hat gesagt, hey, sofort aufhören, Schien bei Kantensyndrom. Das ist offenbar im Läufersport ein fester Begriff.
Ja, der Shinsplint oder Schienbeinkantensyndrom, das ist wirklich ein fester Begriff. Das ist so der Klassiker ist ja der Hobbyläufer, die Hobbyläuferin tut sich für einen Städtemarathon vorbereiten. Sie macht alles richtig auf dem Weg zum Ziel, sitzt dann irgendwann zum Beispiel das Flugzeug, fliegt auf New York und ist irgendwie 4 Tage vor dem Start dort, holt sich die Startnummern ab. Und dann macht man einfach mal ein bisschen Sightseeing, weil man sollte ja nicht mehr zu fest trainieren. Und dann laufen sie irgendwie stundenlang in der Halbschuhe durch New York. Und dann haben sie vor dem Start schon eben das Schienbeinkantensyndrom, der sogenannte Shinsplint. Und das ist eigentlich auch ein bisschen der Punkt, wie das entsteht. Das ist wirklich häufig zu harte Untergründe oder einfach zu schlechte oder zu alte Schuhe. Darum ist es wichtig, eben, wenn man dann vielleicht jetzt irgendwie etwas Ungewohntes macht, dass man gute Schuhe hat und halt regelmäßig auch die Schuhe wechselt. Und es ist auch dort klar, es gibt zum Beispiel um die Muskulatur vor dem Schienbein ist so eine Faszie, ist so ein Sack eigentlich drum umgelegt. Wenn man jetzt zum Beispiel wie du, das könnte bei dir passiert, sie vielleicht so ein bisschen das Leben angehabt hast und dann plötzlich hast du zum Sport gefunden, genau. Und dann natürlich nicht irgendwie Schritt für Schritt, nein, sondern gerade von 0 auf 100, dann wächst der Muskel schneller als quasi die Hülle drumherum. Und dann gibt es zu wenig Platz und dann gibt es auch Entzündungen in dem Schienbeinbereich.
Und das ist ein Schmerz, den man sollte ernst nehmen, oder? Also wenn man den nicht ernst nimmt, dann kann es ein Problem geben.
Ja, also es geht so weit, wenn du es wirklich nicht ernst nimmst, dann der Schmerz hat ja eine Entzündung mit sich, dann schwillt es an, dann hat es nur weniger Platz zum Beispiel in dieser Faszie, in dem Muskelschlauch, und im schlimmsten Fall musst du sogar die aufschneiden. Also musst du wirklich die Faszie trennen, dass es Platz gibt. Weil wenn dann plötzlich sich das entzündet, gibt es so viel Druck in dem Schlauch, rein, dass es dir die Nerven abdrückt. Und dann hast du wirklich ein Problem.
Es gibt ja auch ein bisschen harmlose Sachen, wo man aber gleich total unsicher ist. Das Thema Erkältung zum Beispiel. Da hört man ja unterschiedliche Sachen. Nicht. Es kann plötzlich irgendwie aufs Herz überschlagen. Oder ja klar, wenn du ein bisschen verkältet bist, dann hast du kein Problem. Erst bei Fieber ja nicht gehen. Wie siehst du das?
GMV, gesunder Menschenverstand. Manchmal nicht
die,
so einfach.
Die, ja.
Bei mir ist es schon so, also wegen der Schnuddernase nicht rennen, das ist jetzt für mich nicht ein Grund. Also da dürfte ich teilweise den ganzen Winter nicht rennen. Meine Nase läuft immer ein bisschen in der kälteren Jahreszeit. Aber Fieber ist ganz klar ein No-Go. Also sobald,
das wird gefährlich, oder?
Ja, dann wird es wirklich gefährlich. Dann kann es auch wirklich den Herzmuskel angreifen. Aber auch das, es gibt nicht eine Schwarz-Weiß-Regel, es hat viele Grautöne dazwischen und es ist auch ein bisschen individuell. Wir Männer neigen ja dazu, wenn wir ein bisschen Kratzen im Hals haben, haben wir schon eine Lungenentzündung.
Männerschnupfen.
Ich glaube, da ist es halt sehr individuell. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, wenn du, und das machen viele falsch, wenn du irgendwie ein bisschen kränklich bist, verpassst du ja etwas. Du hast vielleicht irgendein Ziel, einen Trainingsplan.
Ja,
und dann, das Problem ist, wenn du einfach mal ein Training auslassen musst, dann du es ersatzlos streichen. Also das ist einfach, ja.
Es ist nicht schlimm.
Ja, es ist vielleicht schon schlimm, aber der Fehler, nachher dann alles nachholen zu wollen, das ist schlimm. Dann kommen nachher dann noch viel mehr Probleme, als du eigentlich im ersten Moment gehabt hast und vielleicht wieder eben, ja, beseitigt hast. Und das ist, glaube ich, das, was viele wirklich nicht richtig machen. Sie haben dann so das Gefühl, oh, ich muss doch noch und ich sollte doch noch. Und ja, das habe ich als Profi wirklich einfach ersatzlos gestrichen. Und
ohne Panik?
Ohne Panik oder halt dann mit Anpassung vom Ziel. Also ich sage jetzt mal, wenn ich mich irgendwie 4 Monate auf einen Marathon vorbereite und ich bin einen Monat krank, dann muss ich halt den Marathon schieben. Dann muss ich einen Monat später einen anderen Marathon laufen. Und das ist dann halt einfach konsequent.
Es ist einfach so ein bisschen so psychologisch. Man hat angefangen, man hat sich endlich einen guten Vorsatz umgesetzt und hat angefangen laufen und ist vielleicht schon so weit, dass man schon ein bisschen Spass hat dran und sich freut und dann kommt irgendetwas. Und es kommt ja meistens ein bisschen am Anfang der Karriere. Eben, es fällt an ziehen oder irgendwie, man ist krank oder was auch immer. Es ist ein riesen Frust. Es ist ein riesen Frust und man hat das Gefühl, jetzt fange ich wieder von Null an. Das ist in dem Fall nicht so.
Ja, das ist das ist schon noch das Verrückte, wie schnell du eigentlich so im Ausdauersport so die Grundform verlierst. Und von dem haben ja die meisten Angst. Also ich habe zum Beispiel immer wieder recht viele Diskussionen mit Hobbysportlern. Mach mal Pause. Und die glauben fast nicht, dass ich wirklich 3 Wochen keinen Sport gemacht habe, 2-mal im Jahr nach meinen Marathons. Wirklich. Und dann nicht eben anders, sondern ich habe mal 3 Wochen nichts gemacht. Und das ist natürlich auch so. Du hast ein Top-Niveau. Jetzt, du vielleicht, du kannst deine Hausrunde unter einer Stunde rennen und ich kann einen Marathon. Ich sage jetzt einfach mal, aber ja, ja. Du hast einfach irgendwie dein Level erreicht und dann machst du mal 3 Wochen nichts und nachher brauchst du plötzlich eine halbe Stunde länger für deine Hausrunde. Oder in meinem Fall, ich kann einen Marathon in 2 Stunden und 7 Minuten laufen und 3 Wochen später gelingt es mir nicht mal mehr, die Distanz zu laufen. Das zuzulassen, bringt dich aufs nächste Level und das verstehen viele nicht. Also, wenn du nie Pause machst, dann bist du immer auf einem guten Niveau. Also du läufst deine Runde immer in einer Stunde. Aber wenn du mal Pause machen würdest, dann fährst du einfach periodisieren und dann lässt du dem Körper auch mal zu, dass er sich schlechter fühlt. Und dann kannst du aufs nächste höhere Niveau kommen. Und dann kannst du plötzlich in 55 Minuten deine Runde laufen. Und das ist etwas, was ich gerade auch bei den Hobbyläuferinnen und Hobbyläufern immer wieder versuche, ihnen beizubringen, dass eigentlich die Mut zur Lücke sie aufs nächste Niveau bringt. Natürlich, man muss ein bisschen Anlauf nehmen, man steigt tiefer unten ein, aber man kann quasi so wirklich so in einem Treppensystem sich auftrainieren. Und das, ja, meistens, wenn man Pause nicht macht, kommen die Verletzungen. Ich glaube, eben die Achillessehnenbeschwerden, der Shinsplint ist so das Thema. Aber es gibt ja auch noch andere Verletzungen. Hast du schon mal Blasen gehabt?
Da habe ich jetzt wirklich noch bis jetzt Schwein gehabt, muss ich jetzt echt sagen. Aber ich habe natürlich auch immer deine Ratschläge beim Schuhkauf beherzigt.
Also du weißt, dass es richtige Socken braucht und dann genau. Hast du keine Blasen. Aber gerade Leute, die zum Beispiel immer Blätter rüberkommen, da hat es vielleicht auch, vielleicht mal wir Männer, wir neigen nicht dazu, irgendwie zur Fußpflege zu gehen. Aber warum nicht? Also ich gehe regelmässig in die Fußpflege, ich lasse mir meine Hornhaut wegraspeln, weil ich das selber einfach nicht so gut kann und auch nicht richtig kann und tue ich meine Füße pflegen. Marc, du hast sicher ein Aftershave.
Ja.
Du hast eine Handcreme.
Nein.
Gut, eben der Pfad schon an. Aber viele haben noch eine Handcreme.
Aber mit zunehmendem Alter eine Gesichtscreme.
Genau, eine Gesichtscreme, eine Handcreme. Das, Hand und Gesicht pflegt man. Mhm. Füße?
Null. Stimmt.
Null. Stimmt. Und eigentlich, was machst du den ganzen lieblangen Tag? Leg mal quasi ein Wollhändchen an und ein Lederhändchen drüber und geh einen Tag lang so durch die Welt. Es fühlt sich schlecht an, wenn du am Abend das Zeug abziehst. Und das machen wir mit unseren Füßen die ganze Zeit.
Also Fußpflege wichtig, beugt die Blase vor. Wie ist es eigentlich? Das ist keine Krankheit, im Gegenteil, das ist etwas Wunderschönes. Aber wie ist es, wenn jetzt jemand schwanger ist, jetzt im breiten Sportbereich? Ist also, das etwas, was du dir zurücknehmen musst?
Sicher nicht der Fachmann für Schwanger joggen, aber ich habe mit vielen Läuferinnen ja zu tun gehabt und auch schon mich austauscht, die halt schwanger waren. Und ja, dort hat einfach auch der gesunde Menschenverstand. Also es gibt wirklich ganz viele, die schwanger sind, die bis kurz vor der Geburt einfach noch ein bisschen im Joggeln sind, halt wirklich ganz langsam, ganz ruhig und was ihnen einfach gut tut. Und ich glaube, dort ist einfach wichtig, es muss dir gut tun. Und alles, was dir gut tut, ist ja gut für das Kind, das anwächst. Und was man weiss, ist sicher so hochintensive Einheiten, gerade so in der ersten Schwangerschaftsphase, wo ganz viele wichtige Prozesse von Dreiteilung und so weiter passiert, sind sicher nicht so ideal. Aber auch dort gibt es keine Studien, die das irgendwie schlussendlich auch beweisen. Weil es gibt ja, macht niemand so eine Studie mit. Man kann nicht sagen, jetzt nehmen wir mal 1000 Schwangere und 500 machen quasi hochintensive Intervalltrainings in der frühen Schwangerschaftsphase. Aber ich glaube, dort einfach wirklich der gesunde Menschenverstand. Und wenn es dir gut geht, dann darfst du dich auch bewegen, halt einfach im Mass und so, wie es dir gut tut. Und wenn es dir dann auch gut tut, dann ist es eh das Beste für das Kind.
Wir haben einen neuen Begriff gelernt, GMV, gesunder Menschenverstand. Also die Abkürzung haben wir neu dazugelernt. Pausen ist ja so ein grosses Thema. Du hast jeden Tag trainiert, mehrmals trainiert sogar. Wir sollten das wahrscheinlich nicht machen. Was sind gute Distanzen zwischen den Trainings? Oder kann ich jeden Tag gehen, joggen, halt eigentlich unterschiedlich? Unterschiedliche Intensität?
Ja, also es ist natürlich auch wieder niveauabhängig. Ich glaube, wichtig ist wirklich so, das Prinzip von der Superkompensation zu verstehen. Also Training macht müde. Das ist echt der Fakt. Alle Menschen, die trainieren, machen sich müde. Und den Trainingseffekt hast du nachher, wenn du dich erholst. Und der Körper hat so an sich, wenn er fest gefordert wird, dann fühlt er sich ein bisschen schlecht, weil er nicht genügt hat. Und dann tut er sich eigentlich für das nächste Mal ein bisschen besser vorbereiten. Das nennt man Superkompensation. Also er tut ein bisschen, wenn er sich gut erholt, über das Ausgangsniveau ausgehen, dass er das nächste Mal ein bisschen besser parat ist für einen Reiz. Und ich glaube, dort ist wirklich, das ist, glaube ich, das grosse, der heilige Gral vom Laufen, vom Trainieren allgemein, ist, glaube ich, wirklich der Punkt, der Moment, der Typ, wo eigentlich die Superkompensation, die Kurven überschießt. Dort müssen wir den nächsten Trainingsreiz setzen. Und das ist extrem individuell. Das ist bei dir, Marc, vielleicht alle 3 Tage, bei mir mittlerweile alle 2 Tage. Und als Spitzensportler habe ich am Morgen und am Abend trainiert, dass ich mich innerhalb von wenigen Stunden erholt. Ja, da gibt es so ein bisschen Mechanismen, wo man sich ein bisschen darauf achten kann. Ich denke, so eine sehr gute Regel ist auch, wie ist die Lust zum Training? Also es gibt so Leute, die wissen, sie sollten etwas machen für Gesundheit, aber sie tun es immer so ein bisschen rausschieben. Das hätte halt auch damit zu tun, dass man vielleicht einfach nur zu müde ist. Oder halt ganz allgemein, wie du dich fühlst, also wie du morgen aufstehst. Das ist aber etwas, wo, glaube ich, der die Funktion an einer Sportuhr erfindet, es gibt ja auch in der Sportuhr so Funktionen von Erholungsindex und so weiter. Aber es sind alles irgendwelche Algorithmen, die dann gleich nicht 100% sicher sind. Aber der das wirklich mal erfindet, der wird ganz eine reiche Person.
Wir kommen zu meiner Lieblingsrubrik.
Entweder oder. Was mag Viktor lieber?
Netflix oder Fernsehen?
Fernsehen.
Kochen oder auswärts essen?
Ich gehe sehr gerne auswärts essen.
Land oder Stadt?
Ja, ganz klar Land. Ich bin das Landei. Das Obwaldner ist mir halt wirklich das Landei. Aber die Stadt hat natürlich all seine Positiven. Aber
solange man wieder raus kann.
Solange man wieder raus kann.
Blass oder braun?
Ganz klar blass. Ich verstehe nicht, warum Leute braun werden wollen.
Also bei dir sieht man nie am Strand 4 Stunden lang in der Sonne.
Das wird ganz schwierig. Und mich sieht man vielleicht schon am Strand, aber irgendwie im Spielen, am Sandburgen bauen, am Schwimmen, aber sicher nicht mit dem Ziel, braun zu werden. Weil, also ich bin auch gerne braun, aber weil ich einfach draußen in der Natur war.
Pop oder Klassik?
Pop. Zur Klassik hat mich meine Frau mal versucht zu motivieren.
Du würdest super aussehen im Smoking in der Oper.
Ich sage ja, ich habe jetzt gerade überlegt, es war in Bern, Schwanensee.
Mhm.
Und ich habe das Herztraining gemacht davor. Ich bin wirklich gekämpft. Ich bin wirklich verschlafen.
Was für eine Trainingssession. Ich habe für den Spass gehabt. Danke für mitzulaufen. Und falls der mal der innere Schweinehund ein bisschen zu laut gehört und ihm nachher weit geben, wir bekämpfen ihn. Wir gehen in den Kopf bei unserem nächsten Lauf. Bis dann.
Das war Runtime. Der Podcast, der nur läuft, wenn du rennst. Wir hören uns beim nächsten Run.